Heute wollen wir aus Kolosserbrief Kapitel 2 die Verse 8 bis 15 betrachten. Aber lasst uns mit Vers 4 beginnen, ab dort lesen, damit wir wieder diese gesamten, ein Teil des gesamten Zusammenhangs betrachten. Kolosser Kapitel 2 und ab Vers 4. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in ihm. Und ihr liest in eurer Bibel, in der Schlachter, an demselben. Das Wort ist aber in ihm. Es ist nicht falsch, das so zu übersetzen, aber ich glaube, diese Einheit der Stelle, ständig werden diese zwei Worte mit in ihm übersetzt. Und der ganze Fokus ist, in Christus sind wir zur Fülle gebracht. So, ihr könnt, wenn ihr wollt, also im Elberfelder steht auch eigentlich hier in ihm, wenn du das betrachtest, das an dem Pranger und triumphierte über sie, in ihm, in Christus. Wer ist dieser an demselben? Es ist in ihm, in Christus. Liebe Geschwister, wir sind in Christus, in ihm zur Fülle gebracht. Was ist das? Was ist zur Fülle gebracht? Eigentlich sollten wir das gut verstehen. Wir haben gewisse Sachen, die wir immer wieder haben wollen, dass sie zur Fülle gebracht werden. Nur bei uns, das Problem, das wir erleben immer wieder, ist die Dinge, die wir auffüllen, darf ich sagen, aufladen, diese Dinge werden immer wieder leer. Oder auf einmal, oh Mann, in der Früh habe ich die Fülle des Akkus gehabt. Und jetzt habe ich stundenlang telefoniert, vielleicht habe ich irgendwelche Videotelefonate geführt. Und jetzt ist es schon 2 Uhr und ich habe fast keinen Akku mehr. Manchmal macht man irgendwas und man hat halbes Akku und es war voll oder fast voll, aber nicht ganz. Und hier ist das Problem, wenn wir so etwas lesen, wie wir sind in ihm zur Fülle gebracht, viele Leute wissen nicht genau, was das bedeutet. Wie zur Fülle gebracht? Was zur Fülle gebracht? Was, muss ich jetzt mich aufladen? Bin ich in der Früh voll und dann am Abend wieder leer und muss mich wieder... Was ist damit gemeint? Und ich hoffe, dass wir heute erkennen und sehen werden, dass in Christus wir tatsächlich zur Fülle gebracht werden und nicht eine Fülle, die wieder aufgeladen werden muss oder dass wir irgendwie irgendwas dazu beitragen müssen, um voll zu sein, um vollständig zu sein, sondern tatsächlich in ihm zur ganzen, absoluten Fülle gebracht. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist es einfach, die falsche Lehren, Betrug dieser Welt zu erkennen. Weil ständig in dieser Welt, überall gibt es irgendwelche Glaubensrichtungen, irgendwelche Philosophien, irgendwelche Ideologien, die sagen, Jesus ist nicht genug. Du kannst an Jesus glauben, aber du musst Jesus haben plus, zum Beispiel. Oder irgendwas wird gesagt, na, Jesus hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, er bringt gar nichts, du brauchst was ganz anderes. Und wenn wir aber das Wort über Jesus verstehen, dann erkennen wir, er ist mehr als genug und in ihm sind wir zur Vollständigkeit, zur Fülle gebracht und nichts fehlt uns vor dem Vater. Und daher können wir ohne weiteres ganz zuversichtlich sein in unserer Beziehung zum Herrn. Und wir dürfen nicht aus Angst Jesus folgen und Jesus dienen, sondern aus Dankbarkeit und Überzeugung und Freude. Ich bin in Christus zur Fülle gebracht. Das ist, was wir heute betrachten wollen. Es soll uns nicht ganz überraschen. Wir haben schon im gesamten ersten paar Kapiteln, die wir betrachtet haben, sehr viel über Jesus schon gehört. Wir haben gesehen, was eben gerade in Vers 6 vorkommt, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn. Diese drei Bezeichnungen für Jesus Christus sagen sehr viel aus. Christus, der versprochene Messias des Alten Testaments, eben Jesus, das bedeutet, Jahwe rettet, er ist der Retter. Und dann auch drittens eben den Herrn. Er sitzt zur rechten Hand Gottes und macht und hat alle Macht bekommen, wie Philipper 2 uns sagt, wie Jesus selbst sagte in Matthäus 28, als er eben den Missionsbefehl gegeben hat. Mir ist alle Macht, alle Autorität gegeben worden. Das ist, wer Jesus Christus ist. Aber man kann noch mehr sagen. Das Ziel, das Paulus hier verfolgt, ist das, was er eigentlich sagt in Vers 2, dass er hat Mühe, er hat großen Kampf, sagt er in Kapitel 2, Vers 1, um die Geschwister in Kolosse und auch in Laodicea. Und sein Ziel ist, dass ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit in Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Paulus möchte, dass die Geschwister dort Jesus wirklich verstehen, was der Vater tut in Christus, wirklich tief verstehen. Und das Grafik, das wir verwendet haben, ist, du und ich sind einmütig, erleben Einheit, wenn wir die Liebe Jesu erkennen, was er getan hat und Gewissheit und Erkenntnis in der Fülle haben. So, Paulus sagt, das ist, was er möchte. Und die Stelle, die wir vor uns haben, da geht ja genau das ein. Welche Gewissheit haben wir? Was sollen wir erkennen? Wie kann ich sagen, ich darf in der Liebe Jesu voll und ganz mich ruhen und zufrieden sein und keine Ängste haben? Genau das ist, was er jetzt genauer angeht. Was ist unsere Notwendigkeit? Warum brauchen wir diese Stelle? Weil wir immer wieder von Christus abgelenkt werden. Wir kennen Jesus zu wenig. Wir vertrauen ihm zu wenig. Wir vergessen ihn zu oft. Und ich weiß, das ist unser aller Kampf. Warum ist das? Ist nicht absichtlich meistens. Meistens gar nicht absichtlich. Meistens ist es, weil wir so viele Ablenkungen in diesem Leben haben. So viele Sachen, die unsere Zeit in Anspruch nehmen, unsere Kraft. Und manchmal passiert es einfach, ohne dass wir es überhaupt gemerkt haben. Und dann denken wir, oh, jetzt habe ich versucht, in eigener Kraft diese Sache anzugehen. Oder jetzt bin ich innerlich ganz aufgeregt und habe keine Ruhe. Warum? Ich schaue die Probleme an, die Schwierigkeiten an, die Herausforderungen an, aber ich habe überhaupt nicht über Jesus nachgedacht. Wo ist Jesus im Bild? Ich habe vor vielen Jahren mit einer Frau, die eine Zeit lang in unserer Gemeinde war, gesprochen und sie war ständig innerlich aufgeregt. Immer irgendwas Neues. Und einmal habe ich versucht, in aller Liebe einfach zu sagen, wo ist Gott in diesem Bild? Und sie schaute mich an, als ob ich gerade die Frage gestellt habe, als wo ist der Außerirdische in diesem Bild? Als ob das irgendwie gar nicht dazu passt. Aber liebe Geschwister, das ist der Punkt. Christus ist nicht nur da, damit wir nicht im Feuersee landen. Nicht nur deswegen ist er gekommen. Das wäre eigentlich genug, oder? Ich meine, wenn nur das die Auswirkung wäre, dass wir im Himmel sind und nicht im Feuersee, dass der zweite Tod, wie wir gelesen haben, wenn wir das nicht erleben würden, das wäre genug. Aber das ist nicht nur, warum er gekommen ist. Er kam, damit wir, schauen wir das noch einmal in Vers 10, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Er will uns das Leben geben, so wie er es ursprünglich sich vorgestellt hat, bevor Sünde in diese Welt hineingekommen ist. Ein Leben in der Fülle seiner Gnade und Kraft mit dieser Frucht des Geistes wie Galater 5. Und stell dir vor, eine ganze Welt, die in dieser Fülle leben würden. Lesen wir das noch einmal. Was, wenn die Fülle, die der Geist Gottes, der Geist Christi, der in den Christ lebt, wenn er dieses Herrschaft hätte in jedem Menschen in dieser Welt. Was für eine Welt hätten wir? Was würde in der Ukraine heute passieren, wenn alle Menschen in Russland und alle Menschen in der Ukraine voller Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung wären? Es gäbe keinen Krieg. Die Lösung ist Christus. Nur er bringt uns zur Fülle. Und Menschen verfolgen ihren eigenen Plan, ihren eigenen Willen und sie machen ein Chaos aus dieser Welt. Aber wenn wir Jesus kennen, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir Jesus in unserem Leben die Herrschaft geben, dann sind wir auch voll. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben eine volle Ladung und man kann nichts mehr dazugeben. Kannst du deinen Akku auf 150% aufladen? Ich glaube, es geht kaputt. Es funktioniert nicht. Es gibt eine Grenze. Und bei uns, das ist das Problem, wir denken, ja, ich bin vollgeladen, aber dann habe ich was Falsches gemacht. Jetzt bin ich wieder bei 90%. Das funktioniert beim Akku so, stimmt, aber nicht bei Jesus. Bei Jesus bist du einmal in Christus, dann bist du zur Fülle gebracht in ihm, weil er alles vollbracht hat. Er hat es erledigt. Es gibt nichts weiteres, das du hinzufügen musst. Und das war eben das Problem auch damals in Kolosse, dass es Irrlehrer gab, die in der Gemeinde hineingekommen sind und sagten, ja, Christus, schön und gut, aber Christus plus das. Und das ist tödlich. Das ist das Tödliche. Aber wenn wir fest in Christus sind, dann wissen wir, in Christus allein sind wir zur Fülle des Lebens gebracht. Ich brauche nichts Zusätzliches. Und der Unterschied ist, ich tue, was ich tue, nicht weil ich die Fülle suche, sondern ich tue, was ich tue. Ich diene den Herrn Jesus, ich folge das Wort Gottes, weil ich die Fülle schon habe. Und ich freue mich, dass ich das tun darf. Ich bin frei, um das zu tun. Ich muss nicht meine Sünden folgen. Ich muss nicht meine Begierden eben folgen. Ich darf mich dem Herrn Jesus hingeben. Ich will das. Und das ist echte Freiheit. Verführung besteht, wo Christus verdrängt wird. Und überleg dir, wie viele Sekten, wie viele Glaubensrichtungen es gibt heute, wo Christus irgendwo im Bild ist, aber er ist unterrangig. Sagen wir das auf Deutsch? Entschuldigung. Ist nicht das Ein und Alles. Sondern ja, es gibt Jesus, aber der ist gar nicht Gott. Und er ist ein Prophet und du musst jetzt das und das tun. Aber so wichtig ist er auch nicht. Es gibt jemanden noch wichtiger. Nein, nein. Nur Christus. Und das ist, was Paulus in dieser Stelle direkt und mit Deutlichkeit anspricht. So, wir wollen als erstes etwas tun. Wie ihr wisst, Vers 8 kommt vor Vers 9. Wir machen was anderes aber heute. Wir werden mit Vers 9 bis Vers 15 anfangen und dann kurz Vers 8 betrachten. Warum? Weil in Vers 9 steht, denn. Deswegen. Okay? Der Grund, warum wir uns nicht berauben lassen sollen, ist, weil er diese Dinge sagt. Und überlegst dir, wie oft verbringen wir stundenlang und reden über alles, was falsch ist. Und ich kann das nachvollziehen, ich verstehe, dass es einen Platz hat dafür. Aber schau diese Stelle an. Es gibt ein Vers, Vers 8. Hab Acht, dass das nicht passiert. Und dann gibt's die lange Liste von in ihm, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm, mit ihm, durch ihn, alle diese Dinge. Wie können wir sicher sein, dass wir uns nicht berauben lassen, indem wir felsenfest wissen, was wir haben in Christus? Das ist, wenn wir die Wahrheit gut kennen und dann kommt irgendjemand mit einer Lüge, dann schauen wir den an und sagen, du kennst meinen Herrn Jesus nicht. Was du sagst, klingt vielleicht für dich gut, aber ist völlig falsch. Ist nicht, wer Jesus ist. Ist nicht, was er eigentlich getan hat. So, was wir in Christus haben. Was haben wir tatsächlich ihm? Erstens, schauen wir, was schon vorher in dieser Stelle, in Kapitel 1 vorgekommen ist. In Christus, alles haben wir eigentlich in den Herrn Jesus. Wenn wir Vers 16 in Kapitel 1 sehen, dann steht es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das haben wir vor vielen, vielen Wochen betrachtet. Jesus ist der Schöpfer. Als dreieiniger Gott war er ein wichtiger Teil des Schöpfungsakt Gottes. Und alles ist durch ihn. So, ohne Christus gäbe es uns nicht. Dann Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Damals haben wir auch erkannt, dieses durch ihn geschaffen und vor ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand. Bedeutet nicht nur, dass er alles erhält. Das stimmt schon, dass er durch seine Kraft dafür sorgt, dass diese Welt nicht auseinandergerissen wird, dass die Atome zusammenhalten, dass die Naturgesetze weitergehen, die er geschrieben hat. Alle diese Dinge, das erhält er, aber es ist noch mehr als das. Er ist die Grundlage, die absolut notwendig ist, damit Gott nicht schon gleich damals im Garten Eden die ganze Menschheit richten musste. Wir haben heute in der Offenbarung gelesen, wie er am Ende richtet, wie viel Zeit und Gnade Gott gibt. Wie war das möglich? Wie konnte ein gerechter Gott zuschauen und sündige Menschen dulden, nur weil Jesus da ist? Im Alten Testament, dass Jesus kommen wird. Und jetzt, wir schauen zurück, dass Jesus gekommen ist und dass es Menschen durch ihn die Möglichkeit besteht, dass wir die Möglichkeit haben, in Christus gerecht zu sein. Nur so konnte und hat Gott diese sündhafte Welt dulden können. Er ist unsere Grundlage. Nur Christus. Und wir sehen in dieser Stelle, warum. Wie konnte der Vater das tun? Eine herrliche Stelle. So als erstes, ich glaube, selbst wenn wir nur das betrachten, was wir in Kapitel 1 haben, da müssten wir ohne weiteres zugeben, das, was in Kapitel 2, Vers 9 steht. Da steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Unser erster Punkt ist dann ganz einfach. Was haben wir in Christus? Christus ist vollständig Gott. Die Fülle der Gottheit, das heißt, es fehlt ihm nichts. Er ist vollständig, ganz und gar Gott. Er war vor allem, alles hat seinen Bestand durch ihn. Er hat alles geschaffen, durch und für ihn. Jesus ist Gott. Punkt. Diese Stelle sagt es klar und deutlich aus. Wenn man das ablehnt, wenn man diese klare Lehre der Schrift ablehnt, dann lehnt man die Lehre der Bibel ab. ist keine menschliche Erfindung, ist keine religiöse Richtung, es ist die klare Aussage dieses Buches, der Bibel. Jesus ist Gott. Gott ist Mensch geworden. Gott hat sich mit uns Menschen identifiziert. Das ist einmal in der Geschichte der Welt passiert und es musste nur einmal in der Geschichte passieren. Und dieser Jesus, diese Stelle sagt uns, warum ist er Mensch geworden? Weil der Vater etwas tut durch ihn. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. So, wir sehen hier ein Bild, das sehr bekannt ist. Gott ist Gott. Es gibt nur einen Gott. Aber die Bibel lehrt es und die Lehre Jesu ist ganz, ganz klar. Jesus sagte niemals, ich bin Gott. Warum hat er das nicht getan? Weil er nur der Sohn Gottes ist. Gott ist dreieinig. Was Jesus sagte, passt aber wunderbar zu einer Dreieinigkeit dazu. Er sagte, ich und der Vater sind eins. Okay? Es gibt einen Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alle zusammen machen einen Gott aus. Und Gott, der Sohn, ist Mensch geworden. Erstens, wie ist es, dass wir zur absoluten Vollständigkeit, zur Fülle gebracht werden können in Christus? Weil Jesus ist, wer er ist. Er ist Gott. Okay, gehen wir weiter. Als Gott, in Christus wurde uns die höchste Macht zugeteilt. Und das ist jetzt interessant. Was meinst du damit? In Vers 10 sagt, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Manche von euch kennen Englisch. Dieses Wort Fülle wird im Englisch mit complete, vollständig. In Christus sind wir vollständig, voll gemacht, zur Fülle gemacht, gebracht. Es gibt nichts mehr. Und was heißt das? Der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Er ist die höchste Macht. Es gibt keine Herrschaften. Wir haben gerade gelesen, die über Christus sind. Wir haben gerade gelesen in Vers 16 von Kapitel 1, dass er alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Sichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Er ist der Schöpfer. Alle mächtigen Engelskräfte, die es gibt, geistliche Kräfte, wurden von ihm geschaffen. Er ist über alles. Er ist Gott. Es gibt keine Macht in dieser Welt, die eigentlich Jesus entmachten könnte oder das, was Jesus tun will, abbringen könnte oder entgleisen könnte. Warum? Er ist die höchste Autorität und Macht. Und wie er selbst sagte, haben wir erwähnt in Matthäus 28, mir ist alle Autorität gegeben worden. Nachdem er auferstanden ist, hat der Vater ihn hoch erhöht als Gott, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und seit diesem Zeitpunkt sitzt er zum Rechten des Vaters. Vers 10 sagt, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Es gibt nichts Stärkeres und Höheres als Christus. Er ist Gott. Und wenn du in ihm bist, dann hast du die höchste Macht in ihm zugeteilt bekommen. Er ist in dir. Da muss man darüber nachdenken. Da muss man ein bisschen daran kauen. Was haben wir letzte Woche gesagt? Wie der Kuh?
Wieder kauen
ein bisschen. Okay. Das heißt, Putin ist nicht über Jesus? Putin kann Plan Gottes nicht entgleisen? Nein, kann er nicht. Die Regierung in Österreich oder irgendwo? Mein böser Nachbar? Nein. Jesus ist der höchste Macht. Und was ist das Wichtigste? Wie stehe ich zu ihm? Wie diene ich ihm? Wie folge ich ihm nach? Bin ich in einer Situation, wo ich in einer Kriegssituation bin? Absolut schrecklich. Aber auch in diesem Situation kann ich Jesus ehren? Kann ich Jesus dienen? Kann ich Jesus verherrlichen? Sterben werde ich so oder so irgendwann. Ich will das nicht jetzt irgendwie kleinreden, als ob das nicht wichtig wäre. Es ist wichtig. Wir wollen nicht sterben und sollen auch nicht einen Todeswunsch haben. Wir wollen leben für den Herrn. Aber die Tatsache ist, wenn wir Jesus wirklich dienen und in diesem treuen Dienst dann sterben, dann sind wir beim Herrn. Fred Fuller ist beim Herrn. Ihm geht's viel besser als uns. Es sind diejenigen, die zurückgeblieben sind, die immer noch durch diese Welt gehen müssen. So, wir haben eine lebendige Hoffnung in Christus. Er ist die höchste Macht. Wenn wir in Christus sind, in ihm, dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir sehen auch hier, in Christus wurden unsere Sünden vollständig entfernt. Vers 11. In ihm. Und hier kommen wir zu ein Teil, das uns manchmal ein bisschen ablenkt, weil wir mit diesen Begriffen und diese Thematik uns nicht so gut auseinandergesetzt haben oder nicht so gut auskennen. Beschneidung und solche Sachen. So, lass uns das kurz miteinander betrachten. Du hast in Christus die absolute Fülle der Gottheit. Jesus ist Gott und du bist in Gott, wenn du in Christus bist. Du bist in der höchsten Macht. Er hat alle Autorität über alles. Und er hat dich von dein größtes Problem völlig getrennt. Entfernt hat er das von dir, deine Sünden. Weil so ein herrlicher, absolut gerechter Gott, der vollkommene Liebe, vollkommene Güte ist. Wie einer mal gesagt hat, was tut ein echt guter Gott mit böse Menschen? Eigentlich sollten wir alle das erkennen als, was tut ein echt guter Gott mit jemandem wie mit mir? Ich bin nicht gut wie er. Und die Antwort biblisch gesehen ist, ein guter Gott schafft einen Ausweg für diese bösen Menschen, weil wenn er das nicht tut, muss er jeden einzelnen Menschen nach ihren Sünden richten, wie ein guter Gott das tun wird. Kein guter Mensch schaut weg, wenn da ein Verbrechen passiert. Kein guter Mensch macht das. Und Gott schon gar nicht. Aber er schafft einen Ausweg, dass unsere Sünden von uns entfernt, voll und ganz entfernt werden dürfen und können. Das ist Jesus. Und das sehen wir jetzt in Vers 11. In ihm seid ihr beschnitten. Und wir möchten das jetzt kurz ein bisschen miteinander zerlegen. Ich möchte anfangen mit, was am Ende steht. Weil da steht, in der Beschneidung des Christus. Was ist das? Was ist diese Beschneidung? Wie ihr wisst, Beschneiden ist das Entfernen, chirurgisches Entfernen vom Vorhaut. Und hier wird das als Bild dargestellt. Was hat das bedeutet damals, als Gott Abraham auch dieses Zeichen gegeben hat? Was ist die Bedeutung von der Beschneidung? Und was ist dann die Beschneidung des Christus? In dieser Stelle steht da eigentlich, ihr seid auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht mit Menschenhänden geschehen ist, wie durch das Ablegen des fleischlichen Leibes. Okay? Fleischlichen Leibes, was? Der Sünde. So, erstens nicht mit Menschenhänden. So, da sehen wir sofort, wir haben hier nicht mit das aktuelle Ritual der Beschneidung zu tun, sondern mit ein geistliches Bild, was das bedeuten darf. Es ist nicht mit den Händen gemacht, sondern des fleischlichen Leibes der Sünden. Und was ist das? Da ihr mit ihm, das ist Vers 12, begraben seid in der Taufe und in ihm auferweckt worden seid, ihr durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Okay, das ist dann Vers 12. So, kurz gefasst, was Jesus für uns getan hat, wenn du an Jesus glaubst, weil hier steht, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. In dem Moment, wo du erkennst, Jesus ist wahrer Gott, Jesus ist der höchste Autorität, ich unterordne mich ihm, weil er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und für mich auferstanden ist am dritten Tag. Er lebt heute, er sitzt zu Rechten. Ich glaube diese Dinge. Ich glaube an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In diesem Moment werden deine Sünden von dir so wie abgeschnitten, getrennt. Die sind weg. Die sind für immer weg. Vorbei. Wer hat das getan? Jesus. Aber wer hat das gewollt? Und was sagt uns Johannes 3, Vers 16? denn so sehr hat Gott. Und das ist, was dann als nächstes kommt in dieser Stelle. Erstens, Jesus hat alle unsere Sünden von uns entfernt, wie eine Beschneidung, dass ein Bild ist abgetrennt von uns und weggeworfen, es ist vorbei. Warum hat das funktioniert? Wer hat das getan? Vers 13, er hat auch euch. Wer ist er? Würde man vielleicht denken, das ist Jesus, aber schau ganz genau. Vers 12, den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Wer ist das? Gott, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Gott, der Vater. Er, der Vater, hat auch euch. Und jetzt sehen wir in Verse 13 bis 15, was der Vater durch Jesus getan hat. Wir sehen in den Versen 9, 10, 11 und 12, was Jesus getan hat und was der Vater durch das tun wollte und getan hat. Wie der Vater und der Sohn eins sind. Entschuldigung, eins. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Einheit in allem, was sie tun. Diese Beschneidung, wir wollen uns hier nicht ablenken lassen mit, was war das und so weiter. Es ist eine schlicht und einfache Darstellung. Eure Sünden sind von euch weggenommen. Warum? Weil der Vater das wollte. Was hat er, der Vater, getan, indem Jesus für uns am Kreuz gestorben ist? Es steht da, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Also, er hat uns was lebendig gemacht. Ich lese nochmal, dass ich damit nicht verlaufe hier. Er hat euch auch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, hier sehen wir wieder, wer ist im Mittelpunkt? Mit ihm lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus. Wer ist auferstanden am dritten Tag? Jesus. Wer hat den Tod besiegt? Jesus. Mit wem sind wir verbunden durch Glauben? Mit Jesus. Und was tut der Vater? Er verbindet uns mit Jesus organisch. In ihm, mit ihm, durch ihm. Alles dreht sich um Jesus. Nächstens, er hat uns alle Übertretungen vergeben. Er hat uns mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Es steht nicht hier, indem er euch manche vergab. Oder indem er die vergeben hat, die schon passiert sind, aber nicht die, die in der Zukunft kommen. Alles ist in Christus abgedeckt. Und deswegen nur jemand, der Jesus verachtet, würde sagen, ja, in Christus, dann darf ich halt machen, was ich will. Ich werde sündigen, ich werde machen, weil Jesus hat mir Gnade gegeben. Ich mache, was ich möchte. Wer sagt sowas? Nur jemanden, der nicht kapiert hat, was Jesus getan hat. Wenn er das nicht getan hätte, wenn er nicht alles vergeben hätte, dann wären du und ich hoffnungslos verloren. Er hat aber alles abgedeckt mit seinem Blut. Er hat alles uns vergeben. Und jetzt, für wen leben wir? Für uns? Oder sollten wir die gleiche Einstellung haben, wie 2. Korinther 5 sagt, wenn er so viel für uns, alles für uns aufgegeben hat, dann was können wir weniger tun, als alles für ihn aufzugeben? Ich lebe jetzt nicht mehr für mich, ich lebe für Jesus. Das ist die zwangsläufige, natürliche Auswirkung dieser Gnade, die Jesus uns gibt. Er hat uns alle Übertretungen vergeben. Er hat das gegen uns, diesen Schuldschrift, Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft. Schauen wir das kurz an. Durch Satzungen gegen uns und aus dem Weg geschafft. Im Alten Testament haben wir das Gesetz. Galaterbrief sagt, das Gesetz ist ein Lehrmeister, das uns zu Christus hinführt. Schau die 10 Gebote an und wenn du irgendjemand findest, der sagt, ja, ich habe alle 10 Gebote gehalten, mein Leben lang und niemals, kein einziges Mal habe ich irgendwie dagegen verstoßen, dann redest du mit jemandem, der gar nicht versteht, was die 10 Gebote sagen. Die 10 Gebote sind genug, um uns alle zu verdammen. Wer hier kann sagen, ich habe niemals gelogen? Das allein ist genug, um uns zu verdammen vor einem gerechten Gott. Wer ist ein Lügner? Nicht Jesus, nicht Gott. Wer ist ein Lügner laut der Schrift? Wer hat die erste Lüge eigentlich gesagt? Satan selbst im Garten Eden. Gott hat das nicht gesagt. Du wirst nicht sterben. Iss schon mal davon, Eva. Reine Lüge. Satan ähnlich ist Lügen. Christus ähnlich ist Wahrheit. Ich bin der Weg, sagt Jesus, Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jede Person wird eines Tages vor unserem Schöpfergott, den gerechten, heiligen, guten Gott des Universums stehen, der keine Falschheit hat in ihm, der nur Wahrheit ist. Und wir werden vor ihm stehen als Lügner. Und das ist genug, um uns alle zu verdammen. Weil was tut ein gerechter, heiliger Gott mit Lügnern? Er muss es richten. Es sei denn, es gibt jemanden, der unsere Schuld selbst auf sich genommen hat. Die Satzungen sind gegen uns. Die Gesetze Gottes sind gegen uns. Keiner von uns kann bestehen. Aber es gibt einer, er heißt Jesus. Er ist voll Gott. Er ist, alle Macht ist ihm untertan. Er ist die höchste Autorität. Er ist Mensch geworden und er kam zu uns auf Erden. Und wie es hier steht, der Vater hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht durch die Satzungen und durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Wie hat der Vater deine Schuld aus dem Weg geschafft? Nicht indem du besser geworden bist, indem du dich bemüht hast, weniger zu lügen. Du bist und ich bin schon ein Verbrecher. Weil schau, es steht hier, Paulus schreibt, diese Satzungen, die durch Satzungen uns entgegenstand. Wer schreibt hier uns? Wer identifiziert sich mit uns allen Sünder? Paulus. Paulus sagt, wir alle sitzen im gleichen Boot. Es ist nicht, ihr habt diese Satzungen gegen euch, diese Gesetze, die euch zu Verbrecher machen vor Gott, sondern wir alle sitzen in diesem Boot gemeinsam. Keiner von uns ist besser. Schau zu deinem Linken und zu deinem Rechten und du siehst jemanden, der einmal oder mehrmals gelogen hat. Was sollen wir tun vor einem gerechten Gott? Der gerechte Gott sagt, ich habe eine Lösung, ich habe einen Ausweg. Ich kann diese Sünde entfernen, indem er sie ans Kreuz heftete. Ans Kreuz heftete. Es gibt etwas, das am Kreuz geheftet wurde, ganz oben. Das ist Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Aber das ist nicht, was er meint. Wer wurde am Kreuz genagelt? Unser Herr Jesus. Was ist damals passiert? Jesus wurde an diesem Kreuz genagelt wegen deiner Sünden, wegen meiner Sünden, wegen deiner Lügen, wegen meiner Lügen, wegen deiner Untreue, wegen meiner Untreue, wegen unserer Sünden. Warum hat der Vater das getan? Weil er gut ist, weil er dich liebt. Weil er uns einen Ausweg geben will, damit wir die Fülle. Weißt du, alle andere menschliche Glaubensrichtungen sagen, Jesus ist nicht genug. Und du lebst ständig in Angst. Bin ich gut genug? Habe ich genug getan? Habe ich alles gut und richtig gemacht? Und wer ehrlich ist, weiß, nein, ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht gut genug. Was Gott durch Jesus verkündigt ist, ich sag's euch gleich, ihr seid nicht gut genug, aber es gibt einen, der gut genug ist. Mein Sohn, Jesus, und er starb für dich. Deine Sünden wurden am Kreuz genagelt, als er am Kreuz genagelt wurde. Und wir können dann nur sagen, Halleluja. Was hat der Vater dann weitergetan? Da blieb es nicht dabei, dass er am Kreuz gestorben ist. Er entwaffnete die Herrschaften und Gewalten. Er stellte sie öffentlich an den Pranger. Er triumphierte über sie in ihm. Und seht ihr jetzt wieder hier, wenn wir sagen an denselben, das ist nicht zwar falsch, aber wie viel mehr Kraft da drin steckt, wenn wir diese einfache Aussage, das alles wie in Christus, in ihm. Diese auf dem Pranger, wir reden hier von den geistlichen Mächten, die Epheser 6 erwähnt, dass wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Und der Satan und seine Dämonen, diese Weltsysteme, die er geschaffen hat und die er der Gott ist dieser Welt, alle diese Dinge kämpfen gegen Gott. Alle die Weltreligionen, die Christus vernachlässigen, alle diese Dinge hat der Vater öffentlich zur Schau gestellt. Er hat gezeigt, die sind alle nichts. Wie hat er das getan? Das haben wir schon gelesen in Vers 12. Durch die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Juden dachten, wir haben diesen Jesus aus Nazareth jetzt beseitigt. Aber sie müssten dann lügen, weil die Wächter kamen nach 3 Tagen und sagten, wisst ihr was, da ist was Gewaltiges passiert. Und das Grab ist leer und da waren Engel da und wir sind total, absolut erschrocken. Irgendwas hier ist passiert. Okay, hier ist Geld. Hier, sag einfach, dass die Jünger ihn gestohlen haben. Nicht mal dann waren sie bereit, sich zu demütigen vor Jesus. Der Vater hat über die Mächte, satanische Mächte, die dachten, jetzt haben wir den Sohn Gottes besiegt, er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er Jesus auferweckt hat. Indem Jesus heute lebt. Und er triumphierte über sie. Dieses Wort ist ein wunderschönes Wort. Es ist das Wort, das verwendet wird für die Römer, die nach einem Feldzug dann zurück nach Rom gekommen sind und durch die Stadt mit allen ihren eroberten Sachen einen Umzug gemacht haben und haben öffentlich die Leute, die erbeutet wurden und die das haben und Gut, das sie bekommen haben, zur Schau gestellt. Und Rom hat gejubelt. Als Jesus auferstanden ist, hat der Vater gezeigt, wer die Macht hat, wer der Herr ist und wer das letzte Wort hat. Und das alles in Christus. So, liebe Geschwister, was bleibt noch zu tun? Ja, so ist wahrscheinlich jede Woche zur Gemeinde gehen, dann bist du zur Fülle gebracht. Echt? Was? Was? Nein, du musst so viel Geld spenden, dann bist du zur Fülle gebracht. Weißt du, du musst so viele Almosen, diese Dinge tun, dann bist du zur Fülle gebracht. Das ändert gar nichts an unserem Zustand. Der Einzige, der unseren Zustand, unseren sündigen Zustand verändern kann, ist Christus. Und das, was er getan hat, ist vollständig abgeschlossen. Wir sind in ihm komplett. In ihm zur Fülle gebracht, vollständig errettet. So, was wir daraus tun, ist nicht, um irgendwie Gott zu beeindrucken und irgendwas zu verdienen, sondern rein und nur, wie es in Kolosser 3, Vers 1 steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Was ich tue, tue ich, weil ich Jesus liebe, weil ich Jesus suche, dass er in meinem Leben geehrt wird. Nicht, weil ich irgendwas zu seiner Arbeit am Kreuz hinzufügen muss. So in ihm, an denselben, in ihm, haben wir alles. So jetzt gehen wir zurück zu Vers 8. Worauf sollen wir aufpassen? Was wird der alte Schlange uns sagen wollen? Habt Acht, Vers 8, dass euch niemand beraubt. Das Wort beraubt ist ein sehr starkes Wort. Das ist wirklich ein Wort, das so wie ein Sklavenhändler Menschen entführt und versklavt. Gibt es auch heute in dieser Welt Menschen, die dem Gott dieser Welt dienen, die dich und die mich berauben wollen? Sie wollen uns versklaven. Sie wollen uns irgendwelche Dinge verordnen, die wir tun müssen, die unsere Freiheit in Christus zerstören. Und noch einmal, nicht Freiheit zu tun, was ich will. Freiheit zu tun, was Jesus will, um ihm zu dienen. Habt Acht, passt auf. Er spricht die Gemeinde an hier. Er spricht Gläubige an. dass du nicht als gläubige Person von Christus abgelenkt wirst, dass euch niemand beraubt, wie durch die Philosophie. Das Wort ist die Idee von der Weisheit der damaligen Zeit. Und du denkst heute, was für Weisheiten gibt es auch heute? Menschen, die behaupten, so klug zu sein, und sie kommen weg von Christus und sie lernen irgendwelche philosophische, irgendwelche psychologische, irgendwelche ideologische Sachen, und Christus ist nicht im Mittelpunkt. Christus ist einfach nicht dabei. Und deswegen steht da, durch Philosophie und Lehren Betrug. Verführung lenkt von Christus ab. Und wenn du diese Philosophie siehst, dann merkst du, Philosophie und Lehren Betrug hat drei Merkmale. Erstens, und das siehst du mit dem Wort gemäß, entsprechend. Diese Philosophien, diese leere, betrügerische Gedanken dieser Welt, wo der Feind will dich wegführen von Christus und irgendwas anders sollst du annehmen. Es kann eine andere Glaubensrichtung sein, es kann eine andere Ideologie sein. Was ist, erstens, was entspricht das? Es entspricht menschlicher Überlieferung. Vers 8 sagt, gemäß der Überlieferung der Menschen. Dann steht auch gemäß den Grundsätzen der Welt. Das Wort Grundsatz hier bedeutet so gut wie das ABC der Welt. Wie diese Welt denkt, getrennt von Christus. Und dann zum Schluss, und nicht Christus gemäß. Christus ist eigentlich nicht im Mittelpunkt der Situation. Wenn du das siehst, menschliche Überlieferung, irdische, weltliche ABCs, meistens mit gesetzlichen Dingen, du musst das tun, dann ist Gott mit dir einverstanden. Du musst diese fünf Dinge erfüllen oder du musst diese gewisse Sakramente tun. Du tust irgendetwas, damit Gott dich mag und annimmt. Das ist aber nicht Christusgemäß. Was Christus entspricht, ist, du und ich können nichts tun. Er hat alles schon getan. Nehme das Geschenk an. Glaube, verlass dich nur auf Christus. Dann hast du die Fülle bekommen. Du bist dann ganz und gar voll. Und wir könnten hier lange Stunden reden über jede einzelne Sache hier. Aber überlegt euch, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Du erkennst das sofort. Ist Christus im Mittelpunkt? Ja oder nein? Oder sind menschliche Gedanken da? Sind menschliche Werke im Mittelpunkt? Ja oder nein? Bin ich derjenige, der mich selbst rettet? Oder bin ich derjenige, der auf Christus vertraut und er rettet mich? Es ist nicht kompliziert. Aber die Frage ist, worauf verlassen wir uns? Erkennen wir, wer Jesus ist? Und ist er der Einzige, den wir vertrauen? Und nichts kommt dazu. Überleg's dir. Wir haben es damals gesehen. Werk und Traditionen, wenn das passiert, boom. Wir sind nicht in Christus gewurzelt und aufgebaut. Alles, das Leben passiert und zum Schluss, vielleicht haben wir ein wunderschönes Leben, aber dann zum Schluss stehen wir vor Gott und bumm, wir fallen um. Weil nur Christus unser Schuldschrift von uns erlösen und vergeben konnte. Menschliche Gedanken, wozu führen sie hin? Leeren Betrug. Dein Akku ist leer. Wenn du menschliche Gedanken, irdische Dinge folgst, stehst du eines Tages vor Gott, hast nicht die Fülle des Herrn in deinem Leben. Du bist ganz und gar leer vor ihm. Es bringt gar nichts. Nicht nur leer, wir sind dann verurteilt wegen dieser Schuldschrift, das gegen uns ist, wegen dieser eben Satzungen, die uns verdammen, weil ein gerechter Gott Sünde nicht tolerieren kann. Aber bist du in Christus? Hast Wurzeln in Christus und er hat alles vollbracht. Da kommen die Sachen und du stehst in der Welt in ihm stark und eines Tages stehst du sogar vor dem Vater und die Schwierigkeiten, du bist fest und stark in ihm, weil er alles vollbracht hat. Nichts kann dich zerstören. Warum? Weil du in ihm bist, weil er deine Hoffnung ist, weil er für dich gestorben ist. Christus hält dich fest. Verstehen wir das? Leben wir in dieser Wahrheit? In Christus zur Fülle gebracht. Und das ständig, ohne Notwendigkeit, es wieder mal irgendwann aufzuladen. Du hast die vollkommene, permanente, unaufhörliche Fülle Gottes in Christus. Wie durch Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und es steht hier in Vers 12, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Welche Taufe? Nicht die Wassertaufe. Eindeutig, wie davor die Beschneidung ein geistiges Bild war. Es ist die Geistestaufe, das, wofür die Taufe ein Bild ist. Die Regeneration, das neue Geburt durch Glauben an Jesus Christus, wo Gott ein Wunder in deinem Leben tut, wegen deines Glaubens und Vertrauen, dass du in Christus neu gemacht bist. Bist du zur Fülle gebracht. So, eine Frage haben wir, die wir aus dieser Stelle laut Vers 8 stellen müssen. Da steht, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Wie steht's bei dir? Wirst du heute beraubt? Gibt es irgendwas in deinem Leben, das du glaubst, größer, wichtiger, stärker ist als Jesus? Vertraust du irgendetwas? Zweifelst du Jesus an? Lehnst du die klaren Aussagen der Bibel ab und lässt dich deswegen auch berauben? Wenn das der Fall ist, verstehe einfach. Du stehst vor einem guten, lebendigen, liebevollen Gott mit leeren Händen. Du hast nichts, das du Gott anbieten kannst. Gar nichts. Aber dieser gute Gott will nicht, dass du beraubt bist oder wirst. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er lässt Zeit, damit du auch Jesus in Bußfertigkeit annehmen kannst. Bist du beraubt heute oder bist du heute zur Fülle gebracht in Christus? Die Antwort darauf ist, ich bin zur Fülle gebracht, einfach indem ich glaube. Und nicht hoffe, glaube, wie vielleicht passiert das, sondern eine absolute Überzeugung habe, was hier an dieser Stelle steht. Jesus Christus ist Gott. Jesus ist die höchste Autorität. Jesus hat meine Sünden am Kreuz alle bezahlt. Jesus ist die Lösung und ich vertraue ihm. Er lebt heute, weil der Vater ihn auferweckt hat und er sitzt heute zum Rechten des Vaters und wie wir in der Offenbarung gelesen haben, der Tag kommt, wo er zurück auf diese Erde kommt. Und der Grund, warum er bis jetzt nicht zurückgekommen ist, sagt uns 2. Petrus eigentlich, Kapitel 3, weil er Zeit lässt, weil er Raum lässt, damit Menschen Buße tun können, umkehren können von ihrem eigenen Weg, um Jesus nachzufolgen. So bist du beraubt oder bist du zur Fülle gebracht? Und wenn du mit Freude in deinem Herzen sagen kannst, ja, durch seine Gnade bin ich in Christus zur Fülle gebracht, dann werden wir nächste Woche dann sehen, okay, dann pass auf, lass dich nicht von diesen Dingen, wie in Vers 16, lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank. Da gibt es praktische Auswirkungen für ein Alltagsleben, für den Christ, dass wir in ihm stark sind. Und aus Liebe ihn nachfolgen. In Christus allein sind wir zur Fülle des Lebens gebracht. Verführung besteht, wo Christus verdrängt wird. Und wenn du heute sagen kannst, Christus wird in meinem Herzen nicht verdrängt, weil im Glauben durch das Wort habe ich ihn angenommen durch seine Gnade, dann sag in deinem Herzen Halleluja. Aber wenn du heute sagst, ich weiß es nicht, es ist nicht kompliziert. Geh auf deinen Knien vor dem Herrn und sag dem Herrn einfach, Herr, ich verstehe zwar jetzt nicht alles, aber eines verstehe ich. Es gibt nur einen Weg und er heißt Jesus. Und ich nehme diesen Jesus an und hilf mir und lehr mir zunehmend mehr und mehr, was das bedeutet, in Christus zu sein. Und der Glaube eines Kindes reicht, damit der liebevolle Vater im Himmel sagt, absolut, komm zu mir, mein Kind. Das ist, wer unser Vater ist im Himmel. So, wie steht es bei dir? Und wenn du heute sagen kannst, ja, Halleluja, dann preis dem Herrn dafür. Es kann nicht genug gesagt sein, wie glorreich, wie herrlich die Errettung ist in Christus Jesus. Glaube an Jesus, nehme ihn an und wandle, wie es hier steht, wandle in ihm, wie gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Stelle. Wir haben hier so viele wunderbare Wahrheiten entdeckt und gesehen. Wir verdienen das nicht. Wir haben eigentlich die Sünden begangen, die Jesus am Kreuz genagelt haben. Wir sind der Grund, warum er gekommen ist. Warum er auch, wie Hebräerbrief uns sagt, für diese Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Die Freude war, dass wir durch seinen Opfertod am Kreuz Errettung haben dürfen. Dass der Vater verherrlicht wird. Dass wir ewiges Leben und ewig bei ihm sein dürfen. Die Fülle des Lebens genießen dürfen. Und Herr, das nicht nur für eine ausgesuchte wenige, sondern die ganze Welt darf daran eben teilnehmen durch Glauben. Und wir bitten, Herr, dass Menschen, die auch heute zuhören, die noch nicht deine Kinder sind, dass sie in Christus Jesus sehen, dass er der Einzige ist, der uns vervollständigen kann, der uns zur Fülle bringen kann. Nur er kann uns unsere Sünden vergeben. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir für die Wahrheit und für die Freude in Christus.